Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Wüsstet ihr ganz genau, wo Kambodscha liegt? Also neben welchen Ländern? Ich musste kurz nachschauen, muss ich zugeben. Südostasien, das habe ich schon noch hingekriegt. Aber dass Kambodscha unter Laos und zwischen Thailand und Vietnam liegt, das war mir nicht so ganz klar. Bin nicht so viel in Südostasien unterwegs gewesen. Obwohl Kambodscha in den vergangenen Jahren ja immer beliebter geworden ist als Reiseland. Wir sprechen jetzt mit unserem Korrespondenten Holger Senzel über dieses spannende Land, das eine sehr, sehr junge Bevölkerung und eine sehr blutige Geschichte hat. Holger, die Mehrheit der Bevölkerung in Kambodscha ist unter 30 Jahre alt. Merkt man das, wenn man durchs Land reist oder durch die Straßen von der Hauptstadt Phnom Penh läuft?
Ja, also Phnom Penh wirbelt. Es ist eine ganz junge Stadt, voller Straßencafés, voller junger Menschen, die auf Mopeds durch die Stadt brausen. Also so eine ganz besondere Stimmung. Auf der einen Seite diese Aufmärsche der Partei, auch da junge Leute in den blauen Hemden. Das wirkt so ein bisschen wie die frühere DDR. Nur halt sehr, sehr lustlos und demonstrativ. Und auf der anderen Seite dann zieht so durch die Kneipenviertel von Phnom Penh der Geruch von Marihuana. Also es ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus dem früheren Ost-Berlin und Amsterdam.
Mhm. Der Grund, warum Phnom Penh, warum Kambodscha so eine junge Bevölkerung hat, liegt auch in der grausamen Geschichte des Landes. Verantwortlich dafür ist der damalige Revolutionsführer Pol Pot von den Roten Khmer. Kannst du uns mal so einen kurzen Überblick über diese dunkle Geschichte geben?
Also Pol Pot hatte die Vision, einen Bauernstaat aus Kambodscha zu machen. Deshalb hat er aus den Städten alle Leute vertrieben. Phnom Penh wurde eine Geisterstadt. Die Bücher wurden verbrannt, die Banken geschlossen, die Schulen geschlossen. Alle Leute aufs Land getrieben. Dabei sind schon 100.000 ums Leben gekommen an Entkräftung. Dann hat er alle Akademiker umbringen lassen oder in Lager sperren lassen. Also jeder, der eine Brille hat, trug oder eine Fremdsprache sprach, der war verdächtig, ein Bourgeois, also ein Bürger zu sein und kam in diesen Todeslagern um. Sodass am Ende 2 Millionen Menschen, also ein Viertel der gesamten Bevölkerung, in diesem Terrorregime ums Leben gekommen ist, bevor die Vietnamesen 1979 einmarschiert sind und diesen Spuk beendet haben. Diesen Steinzeitkommunismus, wie man heute sagt. Wenn du mit Leuten redest, auf diesen Killing Fields zum Beispiel, die Killing Fields, das sind ehemalige Lager, wo Leute umgebracht wurden, wo beispielsweise Säuglinge mit den Köpfen gegen Bäume geschlagen wurden, ganz, ganz furchtbar. Da triffst du immer noch heute auch Überlebende aus dieser Zeit, das ist ja noch gar nicht so lange her und die sagen wie diese Frau immer noch, wie sehr sie das heute noch verfolgt.
Heute Morgen kamen mir die Tränen und meine Kinder fragten, warum weinst du? Und ich sagte, weil ich meinen Vater und meine Schwester verloren habe und sie mein Baby getötet haben.
Ja, das war eine der älteren Frauen, die überlebt haben. Das Problem ist, die leben natürlich heute noch mit den Tätern von damals zusammen. Also die jungen Garden der Roten Khmer, das waren ja auch ganz, ganz junge Leute, die sagen, sie haben Menschen zwar umgebracht, aber eben für die Partei und sich auch nicht als Mörder sehen.
Inwiefern wirkt sich denn diese Zeit der Roten Khmer auch immer noch auf die heutige Situation von Kambodscha, vor allem auf die politische Situation aus?
Also sie ist mit ein Grund, warum die Bevölkerung so jung ist. Hm. 25 ist das Durchschnittsalter, weil eine ganze Generation von Fachleuten, von Ärzten, von Verwaltungsfachleuten, von Ingenieuren, die sind ausgerottet oder ins Exil getrieben worden in dieser Zeit. Die gesamte Infrastruktur ist kaputt gegangen. Das heißt, Kambodscha ist heute noch eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Und hinzu kommt, es ist heute auch wieder eine Diktatur. Also man kann nicht von Sozialismus sprechen, aber es ist eine Einparteienregierung und die wird beherrscht von Hun Sen, der Premierminister Hun Sen, der damals auch ein Kommandeur der Roten Khmer war. Also das heißt, mit der Vergangenheitsbewältigung hat es nicht so richtig geklappt.
Wie sind denn so die Perspektiven für die ganzen jungen Menschen? Also gibt es da Perspektiven? Ist das Land auf diese junge Bevölkerung vorbereitet? Gibt es da Jobs, Schulen und alles?
Es gibt Schulen, es gibt Jobs. Aber die Leute sind stinksauer, die Jugendlichen. Also sie haben immer mehr die Nase voll von der Politik, von der Korruption auch. Kambodscha ist eines der korruptesten Länder der Welt. Hm. Du bekommst keinen Termin bei irgendeinem Arzt, ohne Scheine rüberzuschieben. Hm. Der Premierminister, der offiziell $1,100 im Monat verdient und Milliardär ist. Und die jungen Leute sagen, wir wollen mehr teilhaben an der Gesellschaft. Und wir haben die Nase voll von den alten Parteikadern. Also man spürt da schon, dass ein großer Unmut da ist. Es haben auch viele junge junge Leute die Opposition gewählt, als es noch möglich war. Und als Hun Sen, also der Parteiführer, gemerkt hat, dass die Opposition relativ stark war, da hat er die Opposition einfach verbieten lassen und die Stimmen für die Opposition der eigenen Regierungspartei zugeschlagen.
Holger, du hast eben schon gesagt, dass Kambodscha von der Demokratie weit entfernt ist. Seit 30 Jahren regiert die kambodschanische Volkspartei CPP. Der Premier Hun Sen ist seitdem im Amt. Das heißt, die Mehrheit der Kambodschaner kennt eigentlich nur einen Regierungschef, oder?
Ohne eigentlich. Sie kennen nur Hun Sen. Ja. Sie kennen nur diese Regierung. Sie bekommen aber, das hat natürlich auch mit Internet zu tun, mit Facebook, mit zunehmender Vernetzung, sie bekommen eine Ahnung davon allmählich, dass es eben auch anders geht. Und das ist natürlich auch für die Regierung auf Dauer gefährlich.
Wie sind denn die Reaktionen auf die Regierung, auf das Regime? Also streben die Menschen da nach Freiheit und wenn ja, wie?
Auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit den Aktivisten einer Organisation, die heißt Politikoffee. Das Motto ist, trinkt Kaffee und redet über Politik. Weil sie sagen, wir wollen reden über Politik. Also ich habe mit einem Aktivisten gesprochen und wir können uns ja mal anhören, was der gesagt hat.
Our motto is drink coffee, talk politics.
Unser Motto ist, trink Kaffee und sprich über Politik. Ich will, dass junge Kambodschaner verstehen, was in diesem Land vorgeht, wie sie sich einbringen können, statt nur vor dem Computer und bei Facebook abzuhängen. Wir diskutieren, was junge Leute wirklich bewegt. Also, warum soll ich Angst haben? Wir tun nichts Falsches.
Soweit also dieser Aktivist von dieser Organisation, die mittlerweile einige tausend Mitglieder haben. Und den Namen habe ich auch nicht gesagt, den hat er mir auch nicht gesagt. Weil das wollten sie nicht mit dem Namen in die Öffentlichkeit.
Wenn er sagt, warum sollte er Angst haben, hat er dann recht? Also muss er wirklich keine Angst haben? Können die sich einfach treffen, über Politik diskutieren, ohne dass sie irgendwie von der Regierung ja verfolgt werden oder so?
Also das ist so ein bisschen wie Pfeifen im Wald. Natürlich gibt es eine Menge Gründe, Angst zu haben. Hun Sen hat mal gesagt, er würde Demonstranten in Käfige einsperren und erschlagen wie Hunde. Die Opposition ist vertrieben worden. Es sind Journalisten, kritische Journalisten, ins Gefängnis gesteckt worden. Also die Unterdrückung und die Repression ist relativ groß. Und dieser junge Mann, dieser 23-Jährige, hat mir dann auch gesagt, naja, sich zu treffen ist die eine Sache, aber er ist dann vorsichtig schon, was er wo sagt.
But in terms of saying.
Naja, ich habe schon auch Angst. Also ich würde keine politischen Statements auf Facebook oder Instagram posten, niemals. Ich zensiere mich da schon selbst, bevor ich irgendetwas auf meiner Social-Media-Seite poste.
Also die Angst ist schon da, klar. Ganz offen zu sprechen, das ist schwierig nach wie vor.
Woher nehmen die dann doch den Mut, sich zu treffen und sich wirklich aufzulehnen?
Ich glaube, es ist A, eine Menge Frust dabei und sie sind halt jung. Also zum Beispiel eine Aktivistin, die hat mir gesagt, meine Güte, wir sind so viele. Natürlich werden wir gewinnen auf lange Zeit, einfach deshalb, weil wir jung sind.
Somehow they are afraid.
Ich denke schon, dass sie sich fürchten vor uns, weil wir jung und entschlossen sind, weil wir die politische Kultur und das Land verändern wollen, die Korruption satt haben. Bei der Wahl 2013 haben die meisten Jungwähler daher für die Opposition gestimmt. Inzwischen hat die Regierung die Opposition verboten. Das würden sie nicht tun, wenn sie keine Angst hätten.
We are young, we are bold, and we want to make change for this country.
Also die Jugendlichen selbst haben natürlich Angst, sich zu äußern, aber ich denke, die Regierung hat auf Dauer auch allen Grund, diese Jugend zu fürchten, denn das ist die Zukunft des Landes.
Tuk-Tuks sind ja so motorisierte Rikschas. Holger, wie wichtig sind denn Tuk-Tuks in Kambodscha als Fortbewegungsmittel?
Also sie sind das Fortbewegungsmittel. Und wenn du nach Phnom Penh fährst, dann siehst du, ich weiß nicht, wie viele Tausende es gibt, auf jeden Fall sehr viel mehr als Autos. Die kommen auch durch die Staus durch, die sind behende. Manchmal, wenn man zu dritt in so einem Tuk-Tuk sitzt und einen Berg hochfährt, das sind ja so Mopeds mit Moped-Motoren und da ist hinten so ein Aufbau drauf. Da kriegst du schon Angst und denkst, naja, vielleicht müssen wir jetzt doch gleich aussteigen und schieben. Aber ich kann auch jedem nur raten, der nach Phnom Penh fährt, tolle Stadt übrigens, sehr, sehr liebenswerte Stadt mit tollen Menschen, die sehr interessiert sind, nicht in ein Taxi zu steigen, sondern in so ein Tuk-Tuk. Tuk-Tuk, das ist übrigens auch der lautmalerische Ausdruck für diesen Zweitaktmotor, mit dem die Dinger angetrieben werden. Also so hört sich das Gerät auch an.
Und fahren da nur Touristen mit oder fahren auch die Einheimischen da ganz normal mit?
Also es fahren auch die Einheimischen mit und es wird auch alles damit transportiert. Halbe Schweine, Hühner, Baumaterial. Es wird alles mit diesem Tuk-Tuk durch Phnom Penh transportiert.
Mhm. Du hast auch mit einem Tuk-Tuk-Fahrer gesprochen. Kann der gut von seiner Arbeit leben?
Also der verdient $620 im Monat, hat er gesagt, umgerechnet. Und in Kambodscha wird nur mit US-Dollar bezahlt. Die eigene Währung, also die nimmt kein Mensch an, die will niemand. Und $620, das ist ein halbes Jahresgehalt in Kambodscha. Kambodscha, eines der ärmsten Länder der Welt, ist der Durchschnittsverdienst um die $1,100. Daran sieht man, das ist ein sehr, sehr gutes Gehalt für kambodschanische Verhältnisse. Und er gibt auch nicht viel aus. Also ich war ganz erstaunt, als ich ihn gefragt habe, ja, wo schläfst du denn? Wie machst du das denn? Und da hat er mir erzählt,
so, I sleep on my tuk-tuk every night.
Ich schlafe jede Nacht in meinem Tuk-Tuk, immer am selben Ort. Auch meine Freunde schlafen in ihren Tuk-Tuks. Wir stehen zu viert oder fünft in einer Gruppe nebeneinander.
Krass.
Und das ist schon erstaunlich. Also wir hatten einen Tuk-Tuk-Fahrer für eine Woche gemietet. Und die schlafen da in diesem Tuk-Tuk. Und der kam jeden Morgen wirklich frisch geduscht, wie aus dem Ei gepellt, mit einem frischen Hemd, das er da irgendwo in so einer Tüte in seinem Tuk-Tuk hat und hatte eine Kühlbox mit kalten Getränken. Also wirklich ein Kleinunternehmertum, das faszinierend ist.
Lass uns zum Schluss mal noch über die kambodschanische Küche sprechen. Thailändische oder chinesische Küche ist ja sehr bekannt, die kambodschanische nicht so. Was würdest du sagen, ist das Besondere an der kambodschanischen Küche?
Also es gibt ja Kritiker, die sagen, es ist zusammengeklaut aus Thailand und Laos, nur schlechter. Ich finde es großartig. Also Lok Lak war mein Favorit. Ich habe jeden Tag Lok Lak gegessen. Das ist ein Gericht aus ganz hauchdünn geschnittenen Rindfleischscheiben. Die werden mariniert und zusammen mit Zucker und mit Kampot-Pfeffer aus der Region Kampot. Der hat so einen ganz bestimmten Geschmack. Zitronensaft und dann in einer Marinade auf Salatblatt serviert. Boah, es ist eine Geschmacksexplosion. Also wirklich, ich könnte mich reinsetzen da. Und es ist auch nicht so scharf wie thailändisch. Also in Thailand habe ich ja oft das Gefühl gehabt, es verätzt mir den Gaumen. Und ja, ich habe mir auch das Rezept besorgt. Ich könnte jeden Tag Lok Lak essen, wirklich grandios.
Und ist die Küche sehr fleischlastig oder werden da auch Vegetarier glücklich, sage ich mal?
Sie ist schon fleischlastig, aber es gibt auch andere Gerichte, die nicht so fleischlastig sind. Also auch meine Frau, die Vegetarierin ist, die war zufrieden. Ich kann allerdings über die vegetarische Küche nicht viel sagen, weil ich die ganze Zeit nur Lok Lak gegessen habe.
Genau, du hast ja nur Lok Lak gegessen. Es ist einfach schön, wenn man das Lächeln hört, was Holger Senzel auf den Lippen hat, wenn er über Lok Lak redet. Sein Lieblingsgericht aus Kambodscha.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.